Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen wieder beim Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul, per App live zugeschaltet. Vielen Dank für die Aufforderung gestern, wo bleibt der Podcast? Auch wie in der Vogelwelt es manchmal Unregelmäßigkeiten gibt, gibt es die auch bei uns. Manchmal hat es mit technischen Problemen zu tun. Und gestern hat es eher mit Motivationsproblemen zu tun gehabt. Wir hatten viele Treffen hier, viel mit der Zeit beschäftigt, was das für uns bedeutet. Und so ein bisschen plagt mich die Sorge, dass es sich alles noch länger dass es alles noch länger dauert als bis zum 20. April. Und umso mehr motivieren mich dann Aufforderungen, mach weiter mit einem Vogel-Podcast, weil das mich auf jeden Fall gut bei Laune hält und mir auch selber hilft, mich zu konzentrieren draußen auf die Vögel. Und diese Unregelmäßigkeiten, die wir jetzt hier beim Podcast festgestellt haben und ja auch durch die vielen Chatbeiträge in der Telegram-Gruppe und durch eure vielen E-Mails feststellen, um die soll es heute gehen. Vorab noch einen tollen Hinweis, den ich bekommen habe, weil teilweise so viele E-Mails reinkommen, dass ich die gar nicht genau alle einzelnen beantworten kann. Wir haben jetzt eine extra Podcast-E-Mail eingerichtet, auf die ihr schreiben könnt, die auf jeden Fall gelesen werden und manchmal etwas verzögert dann auch beantwortet. Bitte nutzt doch alle Mails, die in Bezug zu dem Podcast an uns geschickt werden, in Zukunft folgende E-Mail. In einem Wort podcastfologepaul@gmail.com. Und dann werden wir die gesondert bearbeiten. Ich habe gestern nämlich Zeit verbracht, die Mails auch mal durchzuschauen. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die vor allem mit Unregelmäßigkeiten zu tun haben. Und bevor wir zu denen kommen, möchte ich ein paar Fragen näher betrachten. Wir hatten eine Frage, ob die Stare bei uns auch im Winter bleiben. Wer hat denn Stare von euch im Winter gesehen? Auf jeden Fall habe ich bei mir hier Stare sehr früh im Jahr gesehen und sehe auch jetzt noch Stare in Trupps zusammen ziehend. Also wenn quasi mehr als zwei Stare zusammenfliegen, meistens dann 10, 15, 20, 30. In Berlin hat einer geschrieben, waren es um die 100 Stare zusammen. Das ist dann kein Brutpaar mehr. Das sind definitiv ziehende Vögel. Und da gibt's ein wunderbares Schauspiel in Berlin, vor allem im Herbst, wenn die Jungvögel noch dabei sind. Ja, dann summiert sich natürlich die Masse der ganzen Stare um das 2-, 3-, 4-fache, je nachdem, erstens wie viele Bruten sie durchgekriegt haben, weil auch Stare, wie viele Singvögel, mehr als eine Brut im Jahr durchschieben. Und dann summiert sich das schnell und dann hast du ein gigantisches Schauspiel am Neuen Museum, am Lustgarten. Tausende von Staren, die sich sammeln und bereit machen für den Flug nach Süden. Das bedeutet, alle Vögel, die jetzt noch in Trupps unterwegs sind, sind noch am Ziehen. Ich habe auch Goldammer noch gesehen, die in kleinen Trupps unterwegs sind. Feldelchen jetzt nicht mehr seit einigen Wochen. Aber bei mir sind sehr viele Stieglitze in Trupps unterwegs, Gimpel in Trupps unterwegs, Bluthänflinge in Trupps unterwegs, Kernbeißer, habe ich geschrieben bekommen, sind auch noch in Trupps unterwegs. Und dann haben wir noch Vögel, die nicht hier brüten, die jetzt noch auf dem Weg sind nach Norden, wie die Rotrossel und die Bergfinken, die bei mir vereinzelt am Vogelhaus auftauchen. Also, und zeitgleich haben wir aber schon Stare, die ganz eindeutig ihre Bruthöhlen besetzen und schon am Bauen sind und wahrscheinlich auch schon auf den Eiern sitzen, so wie wir es viel gelesen haben in den Beiträgen oder in den E-Mails. Amseln wurden gesehen, die auf ihren Eiern schon sitzen. Taubeneier wurden gefunden. Das heißt, die müssen auf jeden Fall schon Eier gelegt haben. Elstern sitzen auch schon auf ihren Eiern im Nest. Und bei den Amseln gibt es garantiert noch andere Individuen, die noch am Suchen oder am Ziehen sind. Und hat man inzwischen viel rausgefunden, also die Paarbildung die findet statt, wenn wir jetzt auf die Amseln schauen. Und ich glaube, das ist übertragbar auf viele andere Vögel, die in offenen Nestern brüten. Ich weiß nicht genau, wie das stimmt, zu übertragen ist auf Vögel, die in Höhlen brüten. Und dass es zwar eine enge Paarbindung gibt, aber das heißt nicht, dass das Weibchen nicht mal auch ein anderes Amselmännchen ranlässt oder ein junges Amselmännchen ranlässt. Es braucht diese Paarbindung, um die Jungen nachher später großzuziehen. Aber man hat durch genetische Tests festgestellt, dass in den Eiern letztendlich der Samen vieler verschiedener Männchen drin ist. Und das hat natürlich einen absoluten Vorteil, weil es der genetischen Vielfalt dient. Ja. Und so, um die Frage zu beantworten, sind Stare, überwintern die hier? Ich sehe keine Stare überwintern, aber sie können nicht so weit wegziehen, weil die sehr früh wieder zu sehen sind. Hat jemand von euch Stare gesehen? Mitten im tiefsten Winter? Ich nicht, aber es gibt bei den meisten Vogelpopulationen wenige Vögel, die ganz extrem standorttreu sind. Das heißt, ein ganzes Jahr lang, 12 Monate lang an einem Ort bleiben. Die meisten Vögel verändern im Winter ihr Verhalten und auch die Vögel, die wir als Standvögel empfinden, die hier bleiben das ganze Jahr über, ziehen doch kreuz und quer durchs Land und die Populationen vermischen sich. Das heißt, die nordischen Populationen werden runtergedrückt. Oben wird es ziemlich vogelleer in Skandinavien, wo es richtig kalt noch wird und lange Zeit der Boden bedeckt ist und es keine Möglichkeit gibt, an Fressen ranzukommen. Und unsere Populationen ziehen mehr in den Süden. Und dann wurde mir noch viel geschrieben, Waldohreulen. Hier ein Hu und da ein Hu. Und es ist echt vermehrt aufgetaucht. Bei mir am Platz ist der Waldkauz präsenter. Ich habe oft schon mit Waldohreulen zu tun gehabt. Wunderschöne Vögel. Bisschen kleiner, deutlich kleiner als der Uhu. Aber sieht dem ein bisschen ähnlich auf den ersten Blick. Weil auch so braun rindenfarben, gefleckt, gefiedert mit diesen kleinen Ohren oben, die nur Federohren sind. Ihre Ohren sind versteckt unter dem Federkleid und die sind riesig bei den Eulen. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr irgendwo mal eine Eule in die Hand kriegt, dann schaut euch unbedingt die Ohren an. Die sind unglaublich groß. Diese Federbüschel da oben dienen eher der Verstärkung von verschiedenen Ausdrücken. Entspannung, Anspannung, Tarnung und so weiter. Und man hört gerade sehr viel die Waldohreule. Das heißt, wir befinden uns gerade in der vollen Balzzeit der Waldohreule. Und das höre ich auch oft Meldungen aus den Städten. Man hört nachts, dass dann die ganzen Leute tatsächlich auf dem Balkon stehen und denken, was ist das für ein Vogel, was ist das für ein Vogel. Das ist oft die Waldohreule mit ihrem leichten Hu. 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 Den Uhu könnte man damit verwechseln, wenn der ganz weit auf offener Fläche, 5 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer weit weg sitzt, wird das hohe Hu nämlich verschluckt in der offenen Fläche und nur das tiefe Hu dringt weiter und kann man leicht verwechseln auch auf weite Entfernung. Aber ganz markant ist der Rhythmus. Hu, Pause, Hu, Pause. Dann ist das Hu sanft und zart. Und tief und voll. Und dazu, wenn man näher rankommt, macht die Waldohreule noch andere Geräusche, mechanische Balzgeräusche, sagen wir dazu. Ähnlich wie beim Specht, der einen hohlen Ast nutzt, um zu trommeln. Macht die Waldohreule noch dieses Geräusch. Das kennen wir schon. Und dann. Sie klatscht mit den Flügeln aufeinander. Das ist ein mechanisches Balzgeräusch und dazu gibt es noch sowas wie Schnabelknacken. Das klingt ja so. All das, mega viel Gehabe, um Weibchen anzulocken, Reviere abzustecken. Ja, und achtet mal drauf, wie lang das noch zu hören ist, weil die Waldohreule ist im Gegensatz zum Waldkauz eine sehr stille Eule, die dann wirklich nur in der Balzzeit wahrnehmbar ist und die ist gar nicht so selten. Viele denken immer, Waldkauz gibt's überall, Waldohreulen gibt's ganz selten. Die ist deswegen so schwer wahrnehmbar, weil die dann den Rest des Jahres sich sehr still verhält. Ihr könnt sie aber an ihren Gewöllen unterscheiden. Da müsst ihr in einschlägigen Spurenbüchern mal nachschauen. Das Gewölle der Waldeule sieht ein bisschen anders aus als der Waldkauz. Dann hatte ich eine Mail, wo es darum ging, nochmal zurück zu dem Eichelheer. Es gab verschiedene Mails an mich, wo es die Vermutung vom Jörg bestätigt hat, die auch meine ist, dass er sich damit einen Vorteil verschafft mit dem Ruf. Sehr schön fand ich auch noch die Bemerkung, Moment, ich muss die mal suchen, hier. Er wähnt mit seinem Ruf die Vogeleltern in Sicherheit, um besser an seine Beute zu kommen. Genau das habe ich vorgestern ja auch selber formuliert. Das sehe ich auch so. Und das Zweite finde ich sehr schön. Er macht auf dicke Höhe Hose und sich größer als er ist, um damit dem Weibchen zu imponieren, nach dem Motto, bei mir bist du safe. Ich kann dich sowohl verteidigen, als auch mit Ablenkungsmanövern für Futter sorgen. Ja, danke für Katrin Henning. Für diese schöne Formulierung. Und dazu gepaart war noch eine Überlegung, warum macht der Waldkauz Habicht und Mäusebussard nach, wenn die in seiner Nähe sind? Was fressen die so? Und da dachte ich, gehe ich nochmal kurz weiter drauf ein, weil alle drei fressen Vögel. Im Gegenteil, wie in der Mail angenommen wurde. Nur der Habicht ist derjenige, zusammen mit dem Sperber, die sich auf Vögel spezialisiert haben. Man könnte fast sagen, die fressen ausschließlich Singvögel. Ja? Habicht, richtig viele. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gelesen beim Merz, ein alter Vogelforscher aus den 50ern, der spricht von 250 Ringeltauben für seinen Jungvogel, den er großziehen will. Und auch der Waldkauz frisst Vögel. Wir haben Gewölle gefunden, und wir haben so eine Geschichte, die sich über mehrere Jahre schon spannt mit zwischen Waldkauz und Amsel, dass der Waldkauz definitiv auch auf junge Amseln geht und auch auf Erwachsene. Auch mitten in der Nacht, denke ich, wenn er sie sieht, wenn er sie hört, wenn er sie irgendwo mitkriegt, wird der auf gar keinen Fall an so einem Vogel vorbeifliegen. Das Problem ist eher die Wendigkeit und wie schnell ist er und wie geschickter Jäger ist er. Der Habicht, der ist komplett darauf ausgerichtet, Vögel zu jagen. Ja, der hat erstens ist er ein Schattenjäger, also versteckt sich gut. Dann hat er einen sehr langen Stoß, mit dem er super scharfe Steuermanöver machen kann. Er hat abgerundete Flügel, die ihm helfen, auch im dichten Geäst, im Wald oder in Parks gut zu manövrieren. Wenn wir das mit dem Mäusebussard vergleichen, der hat viel längere Flügel, viel größere, einen weniger langen Schwanz und ist auch etwas behäbiger in der Luft. Nur wenn der Mäusebussard kann, würde der auch jeden Fall auch Vögel fressen. Viel leichter fällt es ihm, Mäuse zu fressen, wie es im Namen natürlich schon liegt. Der Waldkauz ähnlich, der ist spezialisiert hauptsächlich auf Mäuse. Das heißt, wenn viele Mäuse da sind, werden die erst das nehmen, was ihnen leicht zugänglich ist. Mit dem Grund, warum diese Vögel auch so früh im Jahr brüten, nämlich jetzt schon voll zu Gange sind, aber jetzt das Gras noch nicht hoch genug ist und sie gut die Mäuse sehen können, gut an die Mäuse rankommen. Das heißt, aber nicht deren Spezialisierung, dass sie einen Vogel nicht fressen würden. Das heißt, Vögel werden definitiv diese Alternjäger auch bekannt geben in Form von Luftalarm. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, in abgemilderter Form als einen Alarm, den der Habicht oder Sperber auslösen würde. Und das heißt, was heißt das jetzt für unseren Eichelheer? Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall widerspricht es der Theorie, dass er bei keinem der drei Vögel auf der Speisekarte steht, weil auch der Mäusebussard würde einen unachtsamen Eichelheer wegschnappen. Auch der Habicht, natürlich vor allem der Habicht und auch der Waldkauz würde das tun. Dann hatten wir noch eine Frage, und zwar eine Frage zur innerartlichen Aggression, ob die bei beiden Geschlechtern ist, ob es zwischen Weibchen und Männchen auch Aggressionen gibt oder zwischen den Weibchen oder ob es da Unterschiede gibt bei den Arten. Und ich würde da keine pauschale Antwort drauf geben, weil ich es nicht genau weiß, aber was ich beobachtet habe, ist, dass die innerartliche Aggression hauptsächlich und fast ausschließlich nur bei Männchen stattfindet. Ich habe noch keine Weibchen miteinander ums Revier streiten sehen. Um Futter ja, am Futterhaus natürlich, aber weder um Männchen oder um Reviere haben sich die Frauen gestritten. Die überlassen das komplett den Weibchen bei den Vögeln. Und bei den Arten, wo Männchen und Weibchen schwer zu unterscheiden sind, ich hatte eine schöne Beobachtung geschrieben bekommen von den Spechten, wo dann drei Buntspechte mit involviert waren, wie ich es auch beobachtet hatte bei unserer Vogelwanderung vor ein paar Tagen morgens. Und da ist es ähnlich, da ist es dann total schwer rauszubekommen, wer jagt jetzt hier wen, wer zieht wen und wer ist das Männchen, wer ist das Weibchen, sprich, wann handelt es sich hier um innerartliche Aggression, um den Artgenossen aus dem Revier zu vertreiben oder wann handelt es sich um einen Brauttanz, Hochzeitstanz. Und deswegen will ich dafür keine pauschalen Regeln rausgeben, sondern nur den Tipp, diese ganzen Unregelmäßigkeiten, die wir jetzt auch feststellen, die genauer zu definieren. Mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, super, ich habe noch 6 Minuten. Ein schönes Bild, mit dem ich gerne arbeite, ist mit einer Metapher, und zwar, wenn wir Vogelsprache oder auch die Pflanzenwelt oder auch die Baumwelt, die Geografie, die Topografie eines Platzes, wie viel Wasser ist dort vorhanden, ja, was für Mikroklima haben wir an bestimmten Orten in meinem näheren Umfeld, wo ich mich viel aufhalte, wo ich zu Hause bin, wo ich einheimisch bin. Und da sehen wir jetzt schon nur an, da wir uns jetzt mal mit den Vögeln beschäftigen und viele von euch dieses Schlag den ersten Vogel spielen, sehr früh aufstehen. Wir haben ganz unterschiedliche Zeiten. Und wir haben auch Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit, die ich sehe, ist, es tauchen 3 Vögel immer wieder auf als erste Vögel. Und zwar ist das die Amsel, die Singdrossel und das Rotkehlchen. Die 3 lohnen sich mal nachzuhören auf YouTube. Und oder auf irgendwelchen Vogel-Apps oder Vogel-CDs. Aber die Zeiten sind ganz unterschiedlich. Wir haben mal 4.25 Uhr, wir haben mal 4.40 Uhr, wir haben mal 4.50 Uhr. Und das hat einerseits mit der Signatur der Landschaft zu tun und andererseits natürlich auch mit unserer Wahrnehmung. Jetzt schauen wir mal genauer auf die Signatur. Wir könnten das sehr wissenschaftlich betrachten und uns gucken und uns anschauen, hey, was für Faktoren beeinflussen denn diese Signatur, sprich den Charakter dieser Landschaft. Also wir haben dort die Fauna und Flora, also um die Jäger und Räuber, Beutegreifer, die sich in der Nähe befinden. Wir haben die Landschaft, was haben wir für Sträucher, was haben wir für Büsche, was haben wir für Bäume, wie nah ist Wasser, wie beeinflusst das die Artenvielzahl oder die Reaktion der Arten auf Wetterverhältnisse und so weiter. Dann haben wir natürlich noch den Einfluss von den Städten. Wir haben immer wieder auch Nachrichten bekommen von euch, die mit Licht zu tun haben, wenn Straßenlaternen an sind und so weiter und so weiter. Das sind alles Faktoren, die das beeinflussen. Natürlich auch die Klimaveränderung, die ist nicht von der Hand zu weisen, dass bestimmte Arten früher eintreffen, bestimmte Arten den Winter überleben, wenn sie hier bleiben. Ja. Das hat Tim Büscher in der Telegram-Gruppe auch geschrieben. Einmal hat er es ausgeführt. Es ist inzwischen genetisch belegt, dass bestimmte Vögel, also bei allen Vogelarten eigentlich, es immer 0, so und so viel Prozent, also sehr wenige, gibt, die nie weggezogen sind, solange es den Vogelzug gibt. Und den gibt es ja erst seit 10.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit hier. Das ist alles nicht so alt. Und durch diese Klimaerwärmung schaffen es plötzlich diese Individuen zu überleben und die haben natürlich einen eindeutigen Vorteil, wenn das Brutgeschehen losgeht und werden sich mehr vermehren und werden diese genetische Information an ihre Nachkommen weitergeben. Zurück zur Signatur. Die Signatur, warum ich dieses Bild so mag, ist, sie kann sehr unterschiedlich sein. Wir können jeden Tag eine Unterschrift machen. Und einen bestimmten Grundcharakter wird diese Unterschrift beibehalten. Wenn ich meine Unterschrift mache, Phologe Paul, wird das immer, wer meine Schrift entziffern kann, lesbar sein und diese Worte werden gleich bleiben. Aber wenn ich die morgens mache, diese Unterschrift, wird die anders aussehen, wie wenn ich sie am Abend schreiben würde. Wenn ich sie ganz oft hintereinander schreibe, wird sie ihr Aussehen verändern. Und auch je nach Tagesform oder Laune wird sich beim detaillierteren Blick, beim genaueren Hinschauen, wird sich meine Unterschrift verändern. Und das gilt es erstmal festzustellen. Wie ist denn die Unterschrift deiner Landschaft? Ist es wirklich immer die Amsel, die die erste ist? Einige von euch haben schon festgestellt, mal ist die Amsel pünktlich um 4.10 Uhr zu hören gewesen und dann am gleichen Ort der gleiche Vogel nächsten Tag quasi 20 Minuten später da, wie bei Hermann in Leipzig. Und diese Beobachtungen sind wichtig, weil die gehören zur Signatur dazu. Und erst dann, wenn ihr quasi eure Signatur wirklich kennengelernt habt in eurer Gegend, das heißt, welche Vögel halten sich da auf, wann singen die, wie verhalten die sich, erst dann könnt ihr wirkliche Brüche in der Signatur erkennen und die könnten wir auch betrachten als Vogelalarme. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, Phonologe, und dann geht plötzlich die Zimmertür auf und meine Kinder kommen reingestürmt, dann höre ich auf zu schreiben in dem Augenblick und guck, am besten die kreischen noch und schreien, Papa, Papa, du musst kommen, du musst kommen. Da ist was, da höre ich doch auf zu schreiben in dem Augenblick. Das heißt, die Signatur wird unterbrochen in dem Augenblick und da herrscht keine Normalität mehr. Und das gilt es rauszufinden. Also ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Ihr seid auf einem super, viele von euch sind auf einem super, super schönen Weg, die eigene Signatur eurer Landschaft zu entschlüsseln und das festzuhalten. Und da gibt es kein richtig und falsch, weil unsere eigene Wahrnehmung uns natürlich auch immer wieder in die Quere kommt und uns verhindert, Sachen ganz klar und wahr und wach wahrzunehmen, weil schnell unsere Interpretationen, Projektionen mit reinspielen. Und das können wir ausschließen durch Wiederholung. Durch Wiederholung und sehen, ist es denn am nächsten Tag wieder so oder sogar im nächsten Jahr wieder so und so weiter. Und das heißt, erstmal eure Signatur wirklich rausfinden, was gehört zur Signatur meiner Landschaft, um dann absolute Störungen oder Brüche in dieser Signatur herauszubekommen. Und das Werkzeug, was viele von euch schon dafür benutzen und die anderen, die das noch nicht haben, die lade ich dazu ein, ist der Sitzplatz. Und der Sitzplatz ist nichts anderes als ein Platz, den du regelmäßig aufsuchst. Und ich würde es gar nicht so festmachen, so viele Kriterien jetzt dazu veräußern, sondern ganz klar einfach nur sagen, also die zwei wichtigsten Kriterien ist, der Sitzplatz lebt von Kontinuität. Also es muss ein Platz sein, der leicht zugänglich ist und zu dem du also regelmäßig immer wieder hingehen kannst. Und ein Platz, an dem du dich einigermaßen ungestört und wohlfühlst. Das heißt, wenn du in der Stadt bist, pass dich an. Ja, bleib auf einer Bank sitzen. Oder einfach an deinem Fenster oder im Hinterhof. Nimm dir eine Tageszeitung mit. Das fällt nicht großartig auf, wenn man da so sitzt, als wenn du da jetzt am Baum angelehnt sitzt und dich mit der Natur verbinden willst. Mach das ein bisschen unauffälliger in der Stadt. Und im Wald such dir einen Platz. Such nicht den schönsten Platz, sondern such einen, der nahe bei ist. Und konzentriere dich mal dort auf die Vögel, wenn du es nicht schon tust. Und wenn du dort bist, wenn du schon so einen Sitzplatz etabliert hast und da regelmäßig hingehst, dann achte doch mal auf einerseits Merkmale, die die Signatur deiner Landschaft unterstreichen, untermalen, die ein Teil sind der Signatur, die ganz deutlich herauskristallisierbar sind für dich. Und dann achte auf Momente, wo diese Signatur unterbrochen wird. Gut, das war meine Empfehlung, meine Übung für den heutigen Tag oder für den morgigen Tag, wann auch immer ihr Zeit habt, das umzusetzen. Ich wünsche euch viel Spaß. Zum Abschluss nochmal Nachrichten, entweder in der Telegram-Gruppe, Fragen zu diesem Podcast oder Beobachtungen. Und auch gerne per Mail, da sind die ein bisschen leichter auszuwerten. Und unter unserer neuen Mail könnt ihr euch melden. Die heißt podcastphologepaul@gmail.com. Schreibt uns, wir freuen uns drauf. Und viel Spaß da draußen. Heute höre ich mal auf mit unser Schönen, ihr wisst, wer es ist. Hu. 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 Ich könnte irgendwie so weitermachen, aber ich lasse euch gehen. Tschüss! Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.